Wir begrüßen herzlich hier im Studio Volker Schubert vom Theaterpädagogikzentrum Baden-Württemberg, heißt es gleich, auch wenn es in Reutlingen der Sitz ist. Hallo Volker.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Ja, schön, dass du da sein kannst in diesen Zeiten auch, und als Theaterpädagoge hast du es da auch nicht leicht, aber was die Krise, die Pandemie für Auswirkungen auf eure Arbeit hat, stellen wir zurück und beleuchten erstmal das Theaterpädagogikzentrum und dessen Geschichte. Wie hat das alles angefangen? Seit wann gibt es das denn?
Ja, also es gibt es schon recht lange, 34 Jahre. 1986 ist es gegründet worden. Es war eine Initiative von Lehrern, die Schultheater machen wollten oder gemacht haben und festgestellt haben, dass es überhaupt keine qualifizierte Ausbildung dafür gibt. Und in der Zeit war so die theaterpädagogische Ausbildung so in den Kinderschuhen, so eine Entwicklung. Und das war dann eine Initiative von Otto Seitz und Klaus Wegele, die gesagt haben, wir gründen einen Verein, Theater und Schule nannte der sich ganz schnöde in Reutlingen. Und nach einigen Jahren wurde das dann auch geöffnet für andere Interessierte, also nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, sondern für jedermann. Und dann gab es 2006 nochmal so einen großen Sprung, als wir anerkannt wurden vom Bundesverband Theaterpädagogik, der sich in der Zwischenzeit gegründet hatte. Also der ist noch nicht ganz so alt, der feiert dieses Jahr sein 30-jähriges. Und das ist eine zertifizierte Fortbildung, weil Theaterpädagoge ist kein geschützter Beruf, kein geschützter Name, jeder kann sich so nennen, aber eine zertifizierte Fortbildung, die gibt es nur beim Bundesverband Theaterpädagogik, und nach den Kriterien sind wir also seit 2006 zertifiziert, und es gibt eine Grundlagenbildung, eine dreijährige, also man meldet sich immer für ein Jahr jeweils an, aber dreijährig ist die Grundlagenbildung, und dann haben wir noch von allen Kursstandorten, sind ja außer Reutlingen noch einige andere, nochmal eine Aufbaufortbildung, die 2,5 Jahre ist. Und dann hat man nach 5,5 Jahren das Zertifikat BUT, Bundesverband.
BUT ist dann der Titel Bundes...
Ja, Theaterpädagoge BUT oder Theaterpädagogin.
Und der Standort Reutlingen ist das Zentrum aber für Baden-Württemberg. Ja?
Genau.
Da laufen also die Fäden zusammen.
Ja, da ist die Homebase und der Ausgangspunkt. Und wir haben dann noch Standorte in Stuttgart, Freiburg, Konstanz und Schwäbisch Hall. Ulm ist immer so ein bisschen am Wackeln, so, aber das sind so die Kursstandorte.
Und die Ausbildung und die Inhalte, sind die seit 1986 gleich geblieben? Was hat sich da denn so getan?
Ja, nee, das Curriculum, das verändert sich schon, also auch gerade so in den letzten Jahren, weil es mittlerweile sehr viele Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen sind, die diese Fortbildung auch machen und die häufig mit dem Klientel arbeiten, das, ich sag's mal so, nicht so den Zugang zu höherer Bildung haben. Da sind wir auch immer dran. Es gibt eine Bildungskommission vom Bundesverband, in der ich auch bin, dass wir versuchen, diese Formate weg von so literaturlastigen Inhalten zu viel auch mit Atem, Stimme, mit Rhythmus, mit Körperarbeit. Ja, und auch Sprachförderung ist ein ganz wichtiges Thema. Da arbeite ich ja auch seit 10 Jahren, also mit Gruppen, dass man Theaterpädagogik auch für Sprachförderung benutzt. Und so verändert sich so evolutionär das Curriculum auch.
Was ist sonst noch alles Teil in 5,5 Jahren? Da passt ja ganz schön viel rein, aber es ist natürlich auch nicht Vollzeit, sondern ja, immer wieder.
Genau, es ist berufsbegleitend. In Reutlingen haben wir das Sonderformat, dass es wöchentlich ist. An den anderen Kursstandorten ist es ein Wochenenden, also es sind 12 Wochenenden, insgesamt 240 Unterrichtseinheiten pro Jahr. Und später kommen dann noch Praktika oder eigene kleine Praxisprojekte dazu. Und im ersten Jahr ist es so ein bunter Strauß an Angeboten, geht los mit Gruppenbildung, Improvisation, aber dann auch Maske, Maskenbau und Maskenspiel, Bewegung, Tanz, Atem, Stimme, Performance ist ja auch so ein Schwerpunkt vom Profil von uns. Ja, und im zweiten Jahr geht es darum, dass man schwerpunktmäßig eine gemeinsame Inszenierung von A bis Z macht, also sich von der Stückauswahl, Rollenverteilung, was ja auch immer spannend ist, bis zu Programmheft, das ganze, den ganzen Zyklus. Und im dritten Jahr ist Schwerpunkt eine eigene Inszenierung. Da erarbeiten die Teilnehmenden selber eine kleine Etüde, 10 bis 12 Minuten lang, wechseln reihum Spielerinnen und Regisseur und sind von A bis Z mit der ganzen Kostümauswahl, Lichtkonzept, Musikeinsatz und so weiter und machen eine kleine Inszenierung. Das gibt dann immer so einen interessanten Theaterspaziergang bei uns in Reutlingen. Wir haben ja diese wunderbare ehemalige Babystrickwarenfabrik durch die ganzen Räumlichkeiten, auch im Keller, Treppenhaus, überall wird dann bespielt. Es gibt dann so ja oft so einen 2,5- bis 3-stündigen Abend.
Was ist das? Was sind das für Räumlichkeiten? Wo seid ihr? Wo ist euer Sitz?
Ja, wir sind so genau auf der Grenze zwischen Reutlingen und Betzingen. In der ehemaligen Babystrickwarenfabrik. Unser langjähriger, sehr wohlgeneigter Vermieter ist leider vor ein paar Monaten gestorben, der Herr Leibsle. Und seine Tochter aber hat vorzeitig mit uns den Mietvertrag verlängert, was sehr angenehm ist. Also wir haben jetzt für die nächsten 6 Jahre eine Perspektive, auf jeden Fall, dass wir da bleiben können. Und das ist ein 3-stöckiges Gebäude, also hat Kellerräume, hat einen großen Veranstaltungssaal mit 80 bis 100 Plätzen auch und noch einen sehr großzügigen Seminarraum im ersten Stock. Und man kann dort auch Wochenenden verbringen, also man kann da auch essen, kochen. Und das ist auch unser Veranstaltungsort. Wir haben ja neben den Fortbildungen sehr viele Spielgruppen oder auch soziokulturelle Kooperationsprojekte in Reutlingen und Umgebung. Und wir haben vor allen Dingen seit es eben dieses Theaterpädagogikzentrum in der Heppstraße gibt, sehr stark auch soziokulturelles Profil und haben uns auch sehr gefreut, dass wir die Stadtväter und Mütter überzeugen konnten, uns eine institutionelle Förderung zu geben. Also in dem aktuellen Haushalt 2019/20 bekommen wir pro Jahr 25.000 Euro an institutioneller Förderung. Das auch wichtig ist, weil die Überschüsse aus diesen Kursgebühren auch von anderen Standorten mittlerweile nicht mehr ausreichen, um diese laufenden Kosten auch zu decken und auch diese Kulturarbeit. Und wir konnten eben den Gemeinderat überzeugen, dass für kulturelle Arbeit in Reutlingen auch von Reutlingen Geld kommen muss, weil so schön es ja ist, wenn Freiburger da ihren Beitrag zu leisten, aber sie haben ja nicht so viel davon. Und deswegen freuen wir uns und wir hoffen natürlich auch, dass diese institutionelle Förderung erhalten bleibt, jetzt auch, wenn die Kassen leer sein werden.
Also ihr seht euch als Ausbildungsbetrieb, aber genauso als Akteur in der Kulturszene.
Genau. Ja? Und so. Ja, sind auch gerade in den letzten 2 Jahren dabei, neue Formate zu entwickeln. Also es gibt bei uns Expertinnen für Seniorenarbeit, sowohl für Theater als auch für Tanz. Es gibt eine integrative Theatergruppe. Wir haben einen Kollegen, der seit vielen Jahren mit der Bruderhausdiakonie zusammenarbeitet. Darüber hinaus gibt es dann eben noch Spielgruppen, auch eine Seniorenspielgruppe. Und dann haben wir seit neuestem auch eine Clowns-Ausbildung bei uns, True Moments. Also eine Kollegin, die bei uns die Vollausbildung gemacht hat, Ines Rösner, die jetzt mit einer Kollegin zusammen hat sich jetzt selbstständig gemacht, hat ihren Erzieherinnen-Job an den Nagel gehängt und macht jetzt eine Schul-Clown-Ausbildung, die bietet sie bei uns an, aber bietet auch offene Kurse an. Also es ist sehr viel lustiger geworden jetzt bei uns.
Wie habt ihr das die Stadträte überzeugt? Weil es ist ja, glaube ich, für viele Gruppen, Institutionen ganz schwierig, in den Genuss einer institutionellen Förderung zu kommen.
Ja, also wir haben überlegt, was ist so unser Alleinstellungsmerkmal und haben gemerkt, dadurch, dass wir so klein und wendig sind, können wir also sehr schnell und flexibel auf Angebote oder Angebotswünsche eingehen. Und wir haben viel Erfahrung gesammelt, auch gerade in diesem Bereich Sprachförderung. Also wir haben ja jetzt 9 Jahre lang dieses Spielen sprechen, was wir jetzt leider in den Pfingstferien, das wäre ja jetzt gerade, deswegen könnte ich ja eigentlich gar nicht hier sein. Wir sind jetzt gerade dabei im Gespräch mit dem Dialog e.V., mit dem wir das zusammen machen, das in die Herbstferien zu verschieben. Das ist aber, wir wissen es ja nicht, wir fahren ja immer auf Sicht. Das war ein sehr schönes Projekt, dass wir immer mit 50 Kindern im Alter von 8 bis 12 mit Migrationshintergrund hauptsächlich gemacht haben, wo wir 2 Wochen in den Pfingstferien auf einer Stückvorlage oder Textvorlage mit den Kindern ein eigenes Theaterstück entwickelt haben. Das heißt, es gab noch keinen Text vorher. Es war ganz wichtig, dass die Kinder einen anderen Zugang bekommen zu Deutsch als über den Unterricht, also nicht über Bewertungen, sondern über den Wert der Worte. Und die waren dann sehr stolz, wenn in Improvisationen der Text von ihnen stammte und entstand. Und wir haben ihn dann überarbeitet und ausformuliert, in 4 Tagen eine Textfassung gemacht. In der ersten Woche, übers Wochenende, haben sie den dann gelernt. Und dann haben wir es einstudiert und dann am Samstag der 2. Woche, also nach 10 Tagen, haben wir immer eine Aufführung gemacht.
Wow. Ja. Und das war so mit eins der Kriterien oder der Alleinstellungsmerkmale, die beim Gemeinderat dann auch
ja, gezündet haben. Ja, das war etwas, was denen sehr gefallen hat. Und auch diese beiden Festivals, diese Performance-Festivals, die wir gemacht haben 2017, also auf Initiative von unserem Kollegen Andreas Hoffmann, der seit vielen Jahren enge Kontakte zur Performance-Szene in Asien hat, der viel in Thailand war, auch in Myanmar in den letzten Jahren, in Vietnam, jetzt auch China. Und wir haben dann nochmal ein großes Festival jetzt 2019 gemacht, Echt Jetzt haben wir es genannt, was ja auch in Tübingen war. Also es war wirklich eine Premiere auch, das erste Mal, dass der Kulturamtsleiter von Reutlingen bei seiner Kollegin in Tübingen war, mit dem Elektroauto rübergefahren. Da haben sie das erste Mal getroffen, so in 13 Jahren.
Ihr habt die Städte zusammengebracht, ja.
Genau, und das war ganz toll. Wir haben nämlich dann noch so einen Brückentag gemacht. An dem Mittwoch, also das Festival ging Samstag in Tübingen los bis Dienstag. Und am Mittwoch hatten wir einen Brückentag, eine Begegnung zwischen Reutlingen und Tübingen. Und das haben wir in Kirchentellinsfurt gemacht. Und haben da den sehr netten Bürgermeister kennengelernt, der uns dann wirklich die Gut Stupp, den gerade frisch renovierten Marktplatz von Kirchentellinsfurt, zur Verfügung stellt. Die Freiwillige Feuerwehr hat uns die Bierbänke und Tische hingestellt. Und wir hatten 100 Meter lange Tischdecke, die man auch bemalen konnte. Und dann haben wir wirklich 100 Gäste so aus Tübingen, Reutlingen und Kirchentellinsfurtern. Auch unsere integrative Theatergruppe war dabei. Und dann gab es interaktive Spiele. Man saß sich immer gegenüber und alle 1 oder 2 Stationen der Spiele musste man wieder weiterrücken, dass man wieder ein neues Gegenüber hatte. Und dann, es war sehr schön, also Herr Kreher, also der Finanzbürgermeister von Reutlingen, hat dann mit einer thailändischen Performance-Künstlerin, haben sie so Spiegelübungen gemacht und er war ganz verzaubert und sie hat ihn dann sogar porträtiert, eine Karikatur noch auf die Tischdecke gemalt und er war sehr angetan.
Echt Jetzt Festival, das geht auch in die nächste Runde, da kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht nochmal zu dir, Volker, du, wie war dein Weg ans TPZ?
Ja, das war, also ich war lange Jahre Theaterpädagoge hier am LTT. Das hatte mich auch 2005 nach Tübingen geführt, so der Beruf. Und war dort Dramaturg und Theaterpädagoge im Abendspielplan. Und ja, das habe ich ziemlich lange gemacht. Also vor allem das Schulreferat, also Zusammenarbeit so mit Schulen. Und später dann, das Landestheater ist ja ein Reisetheater auch, also das viel an Orten spielt, die kein eigenes Theater haben. Und dort habe ich auch sehr viel Kontakte zu Kulturamtsleitungen geknüpft, weil ich Einführungen dort gemacht habe und auch versucht habe, theaterpädagogisches Angebot an anderen Orten, also Villingen-Schwenningen war zum Beispiel so ein Ort, wo das uns sehr unterstützt hat, das Kulturamt. Und über diesen Kontakt habe ich dann versucht, in Villingen-Schwenningen auch einen Fortbildungsstandort für damals noch die LAG, also Landesarbeitsgemeinschaft Theaterpädagogik hießen wir ja noch, zu etablieren. Und darüber hatte ich dann den Zugang als Kursleiter zum TPZ oder damals noch LAG. Und dann habe ich 3 Jahre lang in Schwäbisch Hall den Kursstandort begleitet, die Grundlagenbildung dort, was mir auch sehr gefallen hat, tolle Gruppe hatte. Und jetzt mache ich seit 2 Jahren die Grundlagenbildung und Aufbaufortbildung in Reutlingen und bin jetzt seit 2 Jahren auch Vorsitzender.
Was ist anders, was ist besser daran als vorher?
Ja, also ich sag mal so, also das Theater, das Stadttheater, ich hatte ja 15 Jahre Berufserfahrung an verschiedenen Stadttheatern, ist sehr hierarchisch geprägt. Und der Kopf oder ja, also das Oberhaupt, die Intendanz, ist ja mit Machtbefugnissen ausgestattet, die einmalig sind im Arbeitsrecht. Das stammt ja noch so aus der Barockzeit so. Und alle, die dort sind, Dramaturgen, Öffentlichkeitsarbeit, haben ja eher beratende Funktionen, aber letztendlich so die Entscheidung hat die Intendanz. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich habe angewandte Theaterwissenschaften in Gießen studiert, ein sehr besonderer Studiengang, also der Theater erforscht, theoretisch wie praktisch. Und ich habe dort eine Arbeitsweise kennengelernt, eine teamorientierte Arbeitsweise, die ich sehr schätzen gelernt habe, weil ich davon überzeugt bin, dass nie ein Mensch alleine das Beste weiß. Also, dass wenn man auf Augenhöhe mit Menschen kommuniziert, was für mich ein sehr wichtiges Grundelement von Theater ist. Ich gehöre zu den Menschen, die sagen, das ist mit der Demokratie in Griechenland entstanden und das hat auch Gründe. Und hat sich dann so entwickelt, so in so eine absolutistische Kunstform. Und das habe ich leider immer wieder zu spüren bekommen, gerade als Theaterpädagoge. Also ich habe irgendwann mal so gesagt, ich kam mir vor wie so zwischen zwei Mühlrädern zermahlen. Also die Maschinerie Theater und die Maschinerie Schule, die sehr eigenwillig sind und nach sehr eigenen Prinzipien funktionieren. Und dazwischen immer zu vermitteln, das war schwierig. Und gerade wenn man dann mit Lehrern arbeitet, die ja immer Oberkante, Unterlippe in dieser Ökonomisierung von Lehre hineingetaktet sind, die dann oft sagen, ich habe immer gesagt, wenn man mit Lehrern Kooperationsprojekte machen will, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder antworten sie, oh, das ist schlecht, oder oh, das ist ganz schlecht. Und man konnte also Lehrerinnen und Lehrer eigentlich nur gewinnen für Kooperationen, wenn es wirklich mundgerecht in den Unterricht passte. Und dann so, ach, das ist jetzt aber schön, dass man mal sich zurücklehnen kann und der Theaterpädagoge da ist. So. Und es waren immer Sternchenthemen, Sternchenthemen, Sternchenthemen. Also das, was nicht irgendwie im Unterricht eins zu eins verwertbar war, das hat man nicht auf dem Schirm. Das bedeutete Arbeit und das war irgendwie schwierig und da waren auch Schüler schwer von zu überzeugen. Und also so dieses sehr hierarchische, auch oft kritikresistente Leitungsdenken so in Theatern, wo man immer denkt, es geht ja eigentlich so nach Beckett immer ums besser Scheitern. Also Scheitern ist ja immer, also muss ja auch scheitern, sonst ist man ja fertig, dann muss man ja auch nichts mehr machen. Aber man nahm sich dort immer sehr, sehr wichtig und Kritik war nicht gefragt. Oder auch irgendwie, dass man vielleicht auch mal mehr in Richtung Zuschauerbedürfnis geht. So. Wobei die Zuschauer ja auch so eine spezielle Klientel sind. Also ich habe gerade so am LTT immer wieder gemerkt, man legt sehr viel Wert auf die eigene Bildung. Man ist ein Bildungsmensch. Und man geht gar nicht so sehr ins Theater, um was Neues zu sehen oder auch vielleicht mal sich überraschen oder irritieren zu lassen, sondern um sich seiner Bildung zu bestätigen. Ja, also man hat so bestimmte Vorstellungen und sucht sich dafür im Grunde so die Entsprechung und freut sich dann darüber, was man alles weiß. Ja, also jetzt mal ein bisschen pointiert gesagt. Und da hat man auch genau Vorstellungen. Und es ist immer so, das Theater hat immer so die Aufgabe, ja, man will ja frischen Wind, aber es soll auch kein Zugemauge. Ne? Immer so ein bisschen so, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. So ein bisschen Provokationchen und es gibt ja auch Schnupperpilgern und so, also alles immer so, ne? Aber so, ja, darf nicht wehtun.
Und das hat dich frustriert?
Das hat mich frustriert, weil ich habe gemerkt, die schönsten Arbeiten, die hatte ich immer mit Menschen, die erstmal gar nichts mit Theater zu tun hatten, die überhaupt keine Vorstellung hatten, die offen waren. Und gerade die Arbeit mit Jugendlichen oder auch mit Kindern, die so viel und pur mitteilen wollen und sich so freuen über gesehen werden, wahrgenommen zu werden, Wertschätzung, also das, wo wir alle Defizite haben. Und die zu ermutigen, sich zu artikulieren, das fand ich immer am schönsten. Und was da rausgekommen ist, das fand ich sehr authentisch, sehr kraftvoll. Und das muss man einfach sagen, wenn jemand 8 oder 10 Stunden am Tag am Fließband Kunst produzieren soll über Jahre, der ist irgendwann ausgebrannt. Oder man ist so eine Ego-Schleuder. Also man dreht sich dauernd um sich selbst und wie so ein Sufi-Tänzer schleudert man sein Ich in die Welt und hat man irgendwann keinen Kern mehr. Also mal ganz überspitzt gesagt, ich habe also viele Menschen getroffen, die ich als sehr unglücklich erlebt habe. Und ich muss sagen, bei aller Freude über Theater war ich auch so unglücklich. Dann, ich habe gemerkt, diesen Fuß außerhalb des Theaters, in der sogenannten Echtmenschenwelt, wie unsere Intendantin es nannte, zu haben, das hat mich gerettet. Und es ist sehr, sehr schön, und das habe ich so gemerkt, am TPZ kann ich so arbeiten, wie ich arbeiten möchte, also wie es mir entspricht. Also mit Menschen auf Augenhöhe gemeinsam zu forschen, wie kann ich das ausdrücken, was in mir ist und was erzählt werden will.
Wie ist es strukturell so angelegt, so anders im Theater?
Ja.
Wie ist da die Zusammenarbeit mit Kollegen und auch Klienten?
Ja, also Es ist schon so. Man hat einen Wissens- und einen Erfahrungsvorsprung und den gibt man weiter. Aber alle Menschen sind ja Experten ihres Lebens und ihres Alltags. Und dafür bin ich ja nicht Experte. Ich kenne ja das Leben nicht. Und wir kommen in Austausch. Also es gibt ja sehr viele Werkzeuge in der Theaterpädagogik, um Menschen zu ermutigen, sich zu trauen, aus sich herauszugehen, was auch immer erstmal angstbesetzt ist, weil es ist ja nicht nur einfach so der Vortrag und ich bekomme es erzählt, sondern ich mache jetzt noch eine Supervisionsausbildung. Es gibt eine Tiefungsebene. Und bei Theater ist es, wenn man anfängt selber zu spielen, bedeutet das einen Kontrollverlust. Also man hat es nicht im Griff, was man von sich zeigt, aber andere sehen das. Und das bedeutet erstmal Stress und Angst. Und es braucht Vertrauen, dass man das Gefühl hat, ich bin so aber auch okay. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann löst das einen riesen Kreativitätsschub aus. Also das ist, ich kriege ja auch keine Note mehr dafür. Das wird ja nicht bewertet im Sinne, ne? Sondern ich gucke selber mit anderen, was erzählt sich und wie kann ich diesen Ausdruck noch vertiefen, zuspitzen, verschärfen. Und dieses gemeinsame Arbeiten, das habe ich sogar, ich habe jetzt neulich ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen gemacht und wir haben Performance gemacht. Und ich habe aus meiner Supervisionsausbildung ganz frisch die drei Sätze gelernt, die wichtig sind. Wer bin ich, was kann ich und was will ich? Und mit diesen Sätzen habe ich mit den Langzeitarbeitslosen angefangen. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil das ist eine tiefe Tiefungsebene, das geht sehr ans Eingemachte. Ich habe die sich gegenseitig interviewen lassen, also nicht in so einem Forum, wo man sich noch vielleicht blamiert oder so vor anderen. Und dann mussten die sich gegenseitig vorstellen. Also musste derjenige, der von dem anderen gehört hat, was der geantwortet hat, auf die drei Fragen, das allen erzählen. Und das war die Grundlage. Und ich habe das allererste Mal erlebt bei der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen, dass die am Ball geblieben sind. Von den 19 Leuten sind 14 bis zur Premiere. Wir haben eine Aufführung gemacht. Sind die dabei geblieben und wir haben gemeinsam dieses Konzept entwickelt. Und das war performativ. Das ist auch etwas, was ich von Gießen auch mitgebracht habe, diese Performance-Arbeit. Weil da ist man ja, schlüpft man ja nicht in eine Rolle. Da sagt man nicht, ich bin jetzt Hamlet oder ich bin jetzt irgendwie Julia oder so, sondern ich bin ja ich selbst auf der Bühne. Aber ich habe verschiedene Werkzeuge, mich zu äußern. Auch vielleicht vor einer Kamera oder stell mich auf so eine Seifenkiste, Speaker's Corner heißt das, was ich der Welt immer schon mal zu sagen hatte. Und wir haben das noch mit Tanzchoreografien. Wir hatten einen Capoeira-Lehrer dabei, der kam aus Sao Paulo. Der hat mal in so einer Abhängzeit gesagt, komm, wir machen mal eine Runde Capoeira. Und dann haben wir das eingebaut ins Stück. Und ich habe den dann noch, weil es auch so um schlechte Arbeitserfahrung ging, habe den diesen alten Stummfilm-Ausschnitt von Charlie Chaplin, Modern Times, also wo er am Fließband steht. Und dann habe ich sie nach ihren Fließbanderfahrungen gefragt. Und dann hat einer erzählt, dass er in einer Hühnerfarm gearbeitet hat, wo dann die Hühner so an so einem, die hingen dann so tot und er musste die letzten Federn abreißen. Ein anderer, der musste irgendwelche Teile einspannen, die dann zum Pulverbeschichten kamen. Der dritte musste Brot sortieren und dann haben wir aus diesen Bewegungen so ein eigenes Fließband zusammengebaut, ne? Und so Geschichten. Das waren echt coole Sachen. Das waren sehr coole Sachen.
Und das ist ja ein Klientel, was vielleicht über eine Zwangsmaßnahme ja. dann sogar kommt, ja. die ja. nicht freiwillig dahin gehen. Ja,
zum Glück gezwungen. Das ist auch mal so was, wir Theaterpädagogen zwingen manchmal Leute zum Glück. Also die kommen erstmal mit ganz schlechten Motivationen rein. Auch Schüler, die dann so genötigt werden von ihrer Lehrerin irgendwie so. War wirklich doch schon gequält mit diesem kleinen gelben Heftchen, mit dieser winzigen Schrift und diesem völlig dehydrierten Schlegel-Tieck-Übersetzung von Shakespeare und so. Wo alles, was irgendwie so ein bisschen zwiespältig, anrüchig ist oder so, rausgebessert wurde und so. Nee, also das ist schon cool. Ja.
Und damit, ja, da spürt man, sieht man das Leuchten in deinen Augen, das ist so, dann da kommt die Berufung dann wieder durch. Ja?
Ja, und das ist letztendlich die eigene Begeisterung. Ich selber stamme aus einer kleinen Kreisstadt in Nordhessen und da gab es aber immer einmal im Jahr die Theaterwoche. Da kamen Menschen aus anderen Städten, anderen Ländern, kamen in diese kleine Stadt und ich war in so einer Schultheater-AG, war 12, wir haben selber ein Stück geschrieben, das haben wir da aufgeführt für viele Leute und dann war ich in Workshops, in Commedia dell'arte, Pantomime und so und die waren alle so cool, die Leute waren so cool. Und ich war auch das erste Mal verliebt und dann habe ich die ganze Woche fast nichts gegessen, weil meine Nahrung war das Theater. Es war einfach so diese Erfahrung. Danach bin ich 12 Zentimeter gewachsen in 3 Monaten, wirklich. Und habe mich aus einem kleinen Dicky in so einen jungen Teenager verwandelt, die Haare wachsen lassen und so. Und dann habe ich echt so gemerkt, so ja, also das und dieses Feuer habe ich behalten, so das weiterzugeben. Das mache ich sehr, sehr gerne.
Und du hast gesagt, du hast den Werkzeugkasten auch ein bisschen. Kannst du da den noch ein bisschen öffnen für uns?
Ja. Also das Erste ist ja, wenn man sich kennenlernt, ist immer so, man braucht so Eisbrecher. Ne? Also, dass man sich gemeinsam irgendwie zum Depp macht. Und von einem ehemaligen, auch der hat auch in Gießen studiert, Lorenz Hippe, gibt es so eine wunderschöne Übung, wie man im Kreis sitzt und mit dem Zeigefinger ein Kreuz in die Luft malt. Das ist ja einfach. Und dann macht man die zweite Hand und malt einen Kreis in die Luft. So, und dann soll man das gleichzeitig machen. Bei 90% der Menschen scheitert man schon. Man kann nicht gleichzeitig ein Kreuz und einen Kreis in die Luft malen. Und dann lacht man und merkt, Mister. So. Und in dieser kleinen Übung steckt im Prinzip schon alles Wesentliche vom Theater. Ne? Es ist ein gemeinsames Erlebnis. Es ist ein gemeinsames Erlebnis von Scheitern. Man lacht gemeinsam. Das verbindet. Gemeinsames Scheitern kann verbinden. Man macht die Erfahrung, manchmal ist es gut, die Dinge nacheinander und nicht gleichzeitig zu machen. Ja. Und manchmal sind die Dinge komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Ja. Und so hat man im Grunde schon alles. Also mit solchen Sachen fange ich auch mal beim Schnupperkurs an. Oder Redewendungen darstellen, eine Laus über die Leber laufen lassen oder es brennt mir auf den Nägeln oder eine böse Zunge haben, einen Vogel haben. Das soll man dann spielen, ja. So, also das sind so Sachen erstmal. Und dann kommen so kleine Improvisationsspiele. Wir benutzen viel auch so Theatersportübungen. Da gibt es ja tolle Sachen. Ich meine, das muss man in Tübingen niemandem erklären, was Theatersport ist. Solche Sachen oder kleine Exkurse so in die Commedia dell'arte, wo so Typenkomödie, wie spiele ich einen Typen, was brauche ich für eine Körperhaltung dabei und wie entsteht aus gegensätzlichen Typen schon eine spannende Situation, man muss da gar nichts machen. Auch das Vertrauen in den Moment, also gar nicht irgendwie, ich habe die Szene schon im Kopf, sondern ich stolper rein in die Geschichte. Standbilder bauen ist am Anfang auch immer gut, eine Geschichte in Standbildern zu erzählen, was war der spannendste Moment dieser Geschichte, versucht das auch mal als Standbild darzustellen und wie sieht das Bild davor, danach aus, wie bringt man das so in Bewegung. Das sind so erstmal so erste Sachen.
Spielst du selber auch dann immer noch mit?
Ja, genau. Wir hatten jetzt hier im Sudhaus auch Aufführungen gehabt. Ich bin seit 2 Jahren jetzt, es gibt ja, ich habe erzählt, verschiedene Spielgruppen. Und da gibt es auch das Theater Taklak, was mein lieber Kollege Paul Siemt leitet seit vielen Jahren. Und ich habe nach vielen Jahren auf der einen Seite gesagt, ich möchte jetzt mal wieder auf die andere. Hab so die Rampensau, die bei mir so ein bisschen so verschüttet war, mal wieder so ein bisschen gekitzelt am Bauch. Und habe gesagt, ich möchte es mal wieder wissen. Und da hatten wir jetzt Aufführungen, 2 im Sudhaus hier und 2 haben wir in Reutlingen gemacht. Und das war eine sehr spannende Erfahrung. Es hat mir auch sehr geholfen, mich in die Not hineinzuversetzen, wenn man auf der Bühne steht und wie sehr man abhängig ist von einem Spiegelbild, dass einem jemand sagt, das war jetzt gut, das war nicht gut. Und wie wichtig dabei Vertrauen ist. Und ich habe auch gemerkt, wie schwer es ist, Text zu lernen. Ich habe ja immer so gedacht, oh je, Leute, mach doch mal, also das kann ja nicht so schwer sein, aber ich habe selber gemerkt, na gut, jetzt bin ich 53, also ich bin ja immer begeistert von Kindern, wie schnell die Text lernen können, also auch bei diesem Spielen-Sprechen-Projekt, aber selber Text lernen, da habe ich mich echt schwer getan, ich habe jetzt viel Empathie.
Also nochmal eine neue Reflexionsebene für dich dazugekommen.
Auch, ja, das war ein tolles Praktikum so.
Also, aber kam jetzt irgendwie spontan und da hast du die Seite gewechselt.
Genau, und es ist auch schön, mit so einer Gruppe sich einmal die Woche zu treffen und auch mal sich zum Essen einzuladen. Und jetzt sind wir gerade wieder dabei, ein neues Stück zu suchen. Und wir haben jetzt gerade so ein Stück lesen, wir sind noch mal davongekommen von Thornton Wilder. Das habe ich vor vielen Jahren mal in Ingolstadt gesehen. Wir sind nochmal davon gekommen, passt ja auch total so zur Zeit und es ist so ein Untergangsszenario und in der ersten Szene sitzen sie mit dem Dinosaurier und dem Mammut irgendwie, die so schlecht gelaunt sind auf der Couch und die Eiswände kommen näher und ja, es geht um Aufbruch, es geht um Veränderung, ist ja auch ein Thema, das uns gerade beschäftigt, die Katharsis ist ja, ich bin ein großer Freund der Katharsis, insofern finde ich die Zeit auch gerade spannend.
In Zeiten von Abstandsregeln und Kontaktverboten, wie kann man da noch Theaterpädagogik anbieten? Wie macht ihr, wie haltet ihr euren Betrieb gerade aufrecht?
Ja, es ist ja immer so eine Lernmotivation, wenn man irgendwie, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und wir haben dann auch erstmal überlegt, was machen wir. Und da gibt's auch bei uns, wir sind ja lauter Freiberufler, bei den Kolleginnen gab's dann auch Leute, die gesagt haben, nee, also mit solchen Videokonferenzformaten fange ich gar nicht erst an. Theater ist unmittelbar, das ist direkt, das ist face to face, so wie jetzt auch. Und das geht nicht, das kann man grundsätzlich nicht machen. Und andere, die wie ich, hatte ja auch viele Jahre am LTT diesen Videojugendclub, hab gedacht, okay, wir gucken uns das mal an und haben dann so mit diesen Formaten Zoom und WebEx versucht, wie kann man da Unterricht machen. Was ganz gut funktioniert hatte, waren so Dinge wie Geschichte der Theaterpädagogik. Das kann man gut in Referaten mit PowerPoint-Präsentationen, mit Bildschirm einblenden und so weiter. Kann man gut machen. Auch kleine Impro-Übungen. Ich hatte dann mit einem befreundeten Institut in Wien, hatten wir ein ganzes Wochenende zum Thema Performance. Es waren 16 Teilnehmerinnen, die dort auch Theaterpädagogik-Ausbildung machen. Und die haben wir dann in die Spur geschickt, kleine Filmprojekte zu machen innerhalb von 16 Stunden. Und das war sehr, sehr cool, was dabei rauskam. Da ging es thematisch um so eine Standortbestimmung. Wie geht's mir als Theaterpädagogin in Zeiten von Corona? Was kann ich machen? Wie bin ich hier hingekommen? Wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wo geht's hin? Und es waren sehr expressive, sehr eindrucksvolle Filmprojekte, die gemacht haben. Und das hat mich ermutigt, da auch weiterzumachen. Und Kolleginnen von mir auch, also eine Kollegin von uns, die Sonja Dörberg, die in Stuttgart die Gruppe leitet, muss man sich vorstellen, die hatte eine fertige Inszenierung mit ihrem dritten Jahr. Also die hatten alle ihre Inszenierung gemacht, schon mal aufgeführt und dann kam dieser Lockdown und dann haben die innerhalb von 2 Wochen alle ein Online-Konzept von ihrer Abschlussaufführung gemacht. Und das haben dann ausgewählte Gäste, konnten sich dann dazuschalten in diese Videokonferenz. Man kann sich das auch auf der Seite von der von unserer Homepage angucken, Ausschnitte. Das fand ich sehr, sehr mutig, das zu machen. Das verdient allergrößten Respekt. Auch die Janne Heide, die bei uns den Jugendclub hat, die hat ihre Sommernachtstrauminszenierung jetzt auch online umgewandelt, hat online geprobt mit denen in kleinen Gruppen, probt jetzt wieder live. Wir machen auch in Kooperation mit dem LTT, machen wir ein Video-Tutorial. Also da können sich Interessierte, die mit diesen Online-Formaten arbeiten wollen, anmelden. Das ist im Juni jetzt, am 25. und am 2. Juli, genau donnerstags, im Zuge dieses Impuls-Fortbildung. Kann man machen, aber man kommt natürlich an seine Grenzen. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt seit 2 Wochen wieder unterrichten dürfen, live. Wir machen das mit offenen Fenstern, Aerosole, Durchlüftung, Mundschutz, so gut es geht, und Desinfektionsmittel. Und wir sind sehr, sehr froh, nach diesen 6-8 Wochen Online-Treffen uns jetzt wieder in echt zu treffen. Ich muss aber auch sagen, eine Gruppe ist jetzt bei mir eingegangen, weil es eine Teilnehmerin gab. Kann man verstehen, die einfach Angst hatte, auch Verantwortung, lebt im 3-Generationen-Haus, ist Erzieherin, sagt, ich kann es nicht verantworten und ich möchte auch nicht mit Mundschutz proben. Das ist für mich nicht Theater. Muss man akzeptieren. Deswegen haben wir das 2. Jahr jetzt ausgesetzt in Reutlingen, weil die Gruppe zu klein geworden ist. Wir sind am Experimentieren, wir probieren aus, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir noch davon betroffen sein werden, auch bei unserem Performance-Festival, was wir in Reutlingen im Juli machen wollen. Und wir sind da offen, inwieweit wir das Material, die Eindrücke in Corona-Zeiten jetzt einfach erstmal aufnehmen, Audio, Video, und es dann abspielen. Also wir können im Heimatmuseum Garten in Reutlingen das machen. Das wird in der Woche vom 20. bis 26. Juli sein. Und mit fester Bestuhlung auch, Abständen einhalten, Besuchermassen begrenzt. Aber wir werden das auch online begleiten und vielleicht ja auch hier, ne, so Ausschnitte.
Die Audiogeschichten passen auf jeden Fall auch ins Radio.
Ja, ja.
Genau, das ist das Echt-Jetzt-Festival. Was ist da alles geplant? Was ist da auch das Konzept?
Ja, also die Ursprungsidee, die ist entstanden, als ich im Dezember, da habe ich einen Workshop gemacht, Forum-Theater-Workshop mit Mitgliedern des Gemeinderats von Reutlingen. Und zwar zum Thema Rechtsextremismus. Und ich habe irgendwann mal in so einer Pause einen der Gemeinderatsmitglieder gefragt, sagen Sie mal, wie tickt eigentlich Reutlingen? Tübingen fällt mir immer recht leicht, aber Reutlingen kriege ich nicht so zu fassen. Und er hat gesagt, der ist, weiß ich, seit 15 oder 20 Jahren im Gemeinderat, er sagt, ich weiß es auch nicht. Und das fand ich eine sehr spannende Frage. Und wie tickt eigentlich Reutlingen? Und das haben wir dann in die Überschrift oder in den Titel des Festivals zusammengefasst, Meine Stadt, Deine Stadt. Also inwieweit, was brauche ich eigentlich, um mich mit dem Ort, an dem ich lebe, zu identifizieren? Sind das Orte, sind das Menschen, sind das Gewohnheiten, sind das bestimmte Abläufe, sind das architektonische Marksteine? oder ist es auch eine eigene Geschichte, wo ich meine Jugend verbracht habe und so weiter. Und das ist sicherlich alles. Und dafür eine Artikulationsplattform zu bieten, ist die Idee diesmal bei dem Festival. Natürlich ist das Ganze jetzt beeinflusst auch durch Corona. Was heißt es sozusagen an dem Ort, wo ich lebe, eingesperrt zu sein? Was heißt es auch auf Freiheit zu verzichten? Welche Rolle soll eigentlich die Politik spielen? Was brauche ich da? Was sind meine Erwartungen? Inwieweit geht es um Selbstverantwortung? Diese zentralen Fragen, um die es ja immer im Theater geht, Individuum und Gesellschaft, das ist ja vollkommen zugespitzt, gerade die Situation, in der wir sind. Also wie viel Freiheit brauche ich, will ich, kann ich und inwieweit bin ich freiwillig bereit, davon was abzugeben, zurückzugeben? Inwieweit kann ich den Menschen das anvertrauen, anderen, dass die für mich entscheiden, was gut und was falsch ist, was ist gerecht? Ganz wichtiges Thema. Und diesen Diskurs wollen wir gerne eröffnen.
Was kam bisher schon? Ist ja schon bald.
Ja, es ist bald, genau. Also mit dieser Gruppe, die jetzt nicht zustande kommt, von der ich eben erzählt habe, die aber gesagt haben, wir bleiben zusammen, bis wir gemeinsam mit dem jetzigen ersten Jahr in ein gemeinsames zweites Jahr starten können. Die haben tolle Ideen. Die haben zum Beispiel gesagt, wir wollen einen großen Webstuhl bauen, weil Reutlingen ist eine Stadt der Weberei, also Stoff. Und wir selber sind ja auch eine Babystrickwarenfabrik, einer ehemaligen. Und die Idee ist zum Beispiel, einen großen Webstuhl zu bauen und durch diesen Heimatmuseum Garten einen roten Faden der Geschichte der Stadt zu spannen, wo man auch bestimmte Stationen markiert und bespielt, in Standbildern vielleicht oder akustisch. Und dieser rote Faden läuft dann als, ich glaube, Kettfaden heißt es, so diese längs gespannten auf diesen Webrahmen. Und alle Reutlinger können 1,5 Meter lange Fäden, Sicherheitsabstand, mitbringen. Und das hineinweben. Also, und dazu ihre persönliche Geschichte mit diesem Faden. Und so verbinden sich dann die persönlichen Geschichtsfäden als Schussfäden sozusagen mit diesen Kettfäden der Stadt. Als Bild. Und daraus entsteht ein neues Gewebe, was diese Stadt ausmacht.
Reutlingen, erneuert die Weber-Tradition genau. Sozusagen.
Ja.
Was hast du sonst noch für ein Bild? Von Reutlingen, was kam da noch alles?
Ja.
Was kam da noch für Bilder, auch von
dir selber? Also die Bilder, die ich immer habe, das sind immer so ehemalige Orte. Ne? Also es gibt ganz viele Industriegeschichte, die mehr oder weniger noch vorhanden ist, wo auch teilweise die Kultur eingezogen ist. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, ich wollte gerne so einen kleinen Stadtlauf machen, also so eine Stadtführung, ne? Also durch diese Geschichte und auch mit dem Geschichtsverein würde ich gerne noch zusammenarbeiten, dass man guckt, was gibt's für eine Geschichte von Handwerk oder auch Industrie, die gekommen ist und gegangen ist und auch mit den Menschen, ne? Also waren das immer Reutlinger oder gab es schon immer eine Geschichte von Migration, von Arbeitsmigration? Und die Idee ist eben auch gerade dadurch, dass wir viel eben mit den internationalen Vereinen so in Kontakt sind und waren, auch die zu bitten, sich zu artikulieren und zu gucken, wie kann im Prinzip eine Identität, auch eine gemeinsame, also von der Stadt entstehen in dieser Diversität.
Wie, kannst du noch mal sagen, wann und wo ihr das echt jetzt Festival denn ablaufen lassen wollt?
Also das ursprüngliche Zeitfenster war vom 20. bis 26. Juli. Das war, als wir noch dachten, wir könnten draußen. Und wir werden es jetzt wahrscheinlich an 3 Abenden machen, wahrscheinlich 17, 18 Uhr in dieser Woche vom 20. bis 26. Wann genau, das werden wir noch sehen. Und es wird schwerpunktmäßig in dem Heimatmuseumsgarten sein, weil der 3 Zugänge hat, die man auch, wo man die Besucherströme kontrollieren kann. Das war ein ausdrücklicher Wunsch der Stadt. Und ob es darüber hinaus noch Aktionen in Schaufenstern gibt, was mir persönlich sehr liegen würde, das werden wir sehen.
Meine Stadt, deine Stadt, echt jetzt Reutlingen im Juli 2020, eine Aktion vom Theaterpädagogikzentrum in Reutlingen. Theaterpädagogik ist eine Wissenschaft. Du hast ganz viel Praktisches jetzt dein Handwerkskasten für uns geöffnet. Aber wenn man eine 5,5-jährige Ausbildung anbietet und das als Studiengang auch existiert, dann steckt da ja auch ganz viel eben Wissen und wissenschaftliche Forschung dahinter. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen was sagen? Was macht Theaterpädagogik? Was ist Ziel und Herkunft auch und so?
Also entstanden ist Theaterpädagogik eigentlich aus der Krise des Theaters. Also so Ende der 60er Jahre war irgendwie klar, dass es eine Erneuerung braucht. Es gab ja in der Theater, also in der Regieebene auch sehr viel Erneuerung, auch neue Formate, dass man auch geguckt hat, was ist in anderen Kulturen an Theatern, also das asiatische Theater, was ja völlig anders funktioniert, also weil es gibt so eine Erzähler, eine Musik und eine Tanzebene, also anders als bei uns. Und Theaterpädagogik ist erstmal entstanden aus der Theatervermittlung. Und es waren dann Theater, die angefangen haben, Angebote zu stricken. Man hat dann auch schnell gemerkt, man braucht auch Stücke für Kinder und Theater. Das gab es so in dem Stil noch nicht. Das entstand dann auch Ende der 60er Jahre. Interessanterweise in der DDR gab es viel früher schon solche Ansätze. Das hatte auch auch zu tun mit diesem Bildungsanspruch des DDR-Regimes, dass man sagt, Bildung ist nichts Elitäres und Bildung muss für jeder Mann, Arbeiter, Arbeiterin möglichst kostengünstig zur Verfügung stehen. Also nicht wie bei uns, so die Haute Volée, die sich da irgendwie so mit Säckchen irgendwie so in die Hand gibt. Und da entstand schon auch aus der Reformpädagogik der 20er Jahre. Also es gab schon in Hellerau bei Dresden, gab es in den 10er, 20er Jahren, also schon vor dem Ersten Weltkrieg und auch danach, die Avantgarde-Theaterszene hat sich im Schultheater getroffen, weil sozusagen die etablierten Bühnen dafür überhaupt noch nicht reif waren. Also Leute wie Appia und also andere, Craig, so wirklich Bühnenbildreformer, die haben in Hellerau haben die dort in diesen Reformschulprojekten haben die ihre Theaterprojekte gemacht. Und das sind auch Leute wie Kafka, Hoffmannsthal und so, die sind da hingegangen, haben sich die Aufführung angeguckt, weil das war State of the Art. Das ist in der Nazi-Zeit alles verschüttet worden. Und dann erst im Prinzip im Zuge der Reformpädagogik Ende der 60er Jahre und diesem Satz von Willy Brandt, mehr der Demokratie wagen, ist es sozusagen entstanden, dass man sagt, Theater hat einen Bildungsanspruch und das muss man eben auch Kindern und Jugendlichen und bildungsfernen Schichten näher bringen. Und dann entstand das Krippstheater in Berlin oder Grüne Soße in Frankfurt, Rote Grütze und dass man auch wirklich einen Spielplan für Kinder und Jugendliche von Profis noch gespielt, aber immer mehr auch was von Brecht mit seinen Lehrstücken. Das ist im Grunde auch so ein Wegbereiter der Theaterpädagogik. Diese Lehrstücke, diese exemplarische Entscheidungssituationen für Spielerinnen generieren. Das heißt, es ging nicht ums Publikum, sondern um das selber Spielen, dass man erfährt, wie fühlt es sich an, diese Entscheidung zu treffen. Und daraus entstand dann so diese Vorzüge so oder die Vorläufer der Theaterpädagogik und dann die Theaterpädagogik an sich auch. Aber es war in erster Linie so dieses Vermittlungsproblem. Wie kriegt man junge Menschen für Theater interessiert? Und das, die Erfahrung, die habe ich auch, also durch selber machen. Also wenn man es selber erfährt, weiß man, was für eine Arbeit eigentlich dahinter steckt. Boah, ich muss regelmäßig zu Proben kommen, ich muss mich disziplinieren und so weiter. Aber dieses gemeinsame Erlebnis, das dann zu schaffen, die Aufführung, das vermittelt das dann. Und das weckt auch im Prinzip das Interesse für professionelles Theater, dass man sagt, wie machen die das eigentlich? So.
Also dann auch wieder gerichtet auf zukünftiges Publikum.
Ja. Ja.
Nochmal, aber wie kriegst du die Leute überhaupt erstmal zu dir hin, weil das ist die Suche nach dem Klientel, wenn du diesen Prozess mal gemacht hast, dann ist alles gut oder mehr oder weniger, wie du es auch beschrieben hast, die Zwänge in Schule und im Rest von Leben, dass kaum Zeit ist für Muse Theater und dann auch noch erstmal Theater mit was anderem verbunden wird als diesen kreativen Erfahrungen. Welche sind eure Strategien, um Menschen auch ans TPZ zu kriegen, junge Menschen?
Ja, durch selber machen, also durch Schnupperangebote. Also wir haben ja diesen Theaterkoffer zum Beispiel, wo man sich einfach für einen Abend 3 Stunden mal anmeldet und einfach mal was zur Clownerie macht oder zur Improvisation oder vielleicht sogar auch Dramaturgie, wie arbeite ich einen Text um, dass der spielbar wird. Und das sind so Einzelangebote, die wir haben. Wo man einfach auch Kontakte knüpfen kann und wo man dann selber die Erfahrung macht, hey, das ist ja total cool. Und diese Zeit, die ich investiere, ist auch gut gelebte und gefüllte Zeit. Und dann ist man auch viel eher bereit, was dafür an Zeit zu opfern. Ne? Und natürlich müssen wir auch mit der Zeit gehen und gucken, dass wir diese Videoformate noch besser machen. Und dadurch, dass wir jetzt auch diese Stellenausschreibung haben, also unsere Verwaltungsstelle ist ja jetzt sozusagen vakant, dass wir auch jemanden suchen, der gerade im Bereich Social Media da Erfahrung hat und auch so ein Herz für hat, dass man da irgendwie guckt, wie kann man durch kleine Videobeispiele interaktiv Leute auch dafür interessieren, dass die dann sagen, jawohl, ich schnupper da mal rein.
Ihr habt eine Stelle zu vergeben, jetzt gerade. Viele waren arbeitslos. Das TPZ hat eine Stelle zu vergeben. Was muss man mitbringen?
Also
außer Social Media.
Genau, also das wäre ganz gut. Es ist auch eben, ich mache sie gerade selber kommissarisch, also insofern weiß ich, wovon ich rede. Es ist Buchhaltung auf jeden Fall auch. Es ist die Kursverwaltung und Kalkulation, also auch das beinhaltet auch vor Ort oder beziehungsweise mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Also wenn wir zum Beispiel in der Volkshochschule in Konstanz sind, da auch die Verträge zu machen, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Anträge und Projektabrechnung, wobei es gibt eine sehr nette Kollegin, die die Geschäftsführung macht, wo das auch wirklich Hand in Hand geht. Vereinsverwaltung, wir sind ja auch ein Verein mit vielen Mitgliedern. Und es wäre natürlich toll, wenn es jemand wäre mit einer Affinität zu Theater oder Theaterpädagogik. Es ist eine halbe feste Stelle und orientiert sich so etwa so im öffentlichen Dienst auch so ungefähr. Also ich glaube, es ist eine spannende Herausforderung so und zum nächsten möglichen Zeitpunkt. Also Bewerbungsschluss ist jetzt Ende des Monats, also 30. Juni. Und Bewerbung kann man richten per E-Mail, entweder an info@tpz-bw.de oder man guckt einfach mal auf unserer Homepage. Da ist auch die Stellenausschreibung, kann man nochmal genau gucken.
tpz-bw.de, das Theaterpädagogikzentrum BW. Warum habt ihr euch eigentlich umbenannt?
Ja, weil LAG, also Landesarbeitsgemeinschaft Theaterpädagoge, klingt so offiziell und so nach Ministerium. Und wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Also es gibt ja auch andere Institutionen in Baden-Württemberg, die Theaterpädagogik anbieten. Aber wir haben uns gedacht, wir sind nicht mehr, wir wollen dieser Kulturzentrumsanspruch, das wollten wir mehr hervorheben. Also dass wir eben nicht nur eine Fortbildungseinrichtung sind, sondern eben auch eine Kultureinrichtung.
Man hat in der Stunde jetzt gerade viel von deinem Feuer, von deiner Berufung, von deiner Leidenschaft rausgehört. Die ist sicher auch durch große Erfolge, durch tolle Erfahrungen einfach begründet. Kannst vielleicht da nochmal ein bisschen in deiner Erinnerung kramen und besondere Momente deiner Arbeit?
Ja, also mir wachsen ja immer Spielgruppen ans Herz, muss ich einfach sagen. Also das ist ja irgendwie mehr als jetzt nur einfach so eine Arbeitsbeziehung, weil man ja auch viel gemeinsam durchsteht, auch das Lampenfieber und dann so die Aufführung. Und ich denke sehr gerne zurück an diese 3 Jahre, wo ich in Schwäbisch Hall war, wo wir eine tolle Gruppe hatten. Es war dann ab dem 2. Jahr eine reine Frauengruppe, also von 8 Frauen. Und wir haben im 2. Jahr haben wir von Felicia Zeller Bier für Frauen gemacht. Das ist ein Stück, das besteht eigentlich aus, ich glaube, 130 Szenen. Teilweise sind die nur 3 Sätze lang. Und da hat Felicia Zeller Gespräche belauscht von Frauen, wenn die betrunken sind, was die so reden. Und es ist also ein riesen Konvolut raus geworden. Also im Grunde eigentlich eine Collage. Also es hat keinen dramaturgischen Bogen oder so. Und den haben wir aber hergestellt. Und das war total toll. Also wir haben in diesem großen Bewegungsraum der einer Volkshochschule, das ist in dem ehemaligen Knast in Schwäbisch Hall am Kocher, haben wir diese ganzen Blätter ausgebreitet, haben das versucht zu sortieren und so. Und dann kamen wir dann irgendwann auf so eine Spur. Und dann haben wir daraus ein gut einstündiges Stück gemacht. Das wäre sonst 4 Stunden lang gewesen, wenn wir alles gespielt hätten. Und es hat so einen Spaß gemacht. Wir hatten dann eine Teilnehmerin, deren Eltern so einen Getränkehandel hatten. Und es gab auch eine kleine Rolle für mich. Es gibt den Barkeeper, also ich habe eigentlich die Technik gemacht, der immer sagt, wir haben nur Becks. Und dann kam immer eine Becks-Werbung. Das war also dann haben wir dann alte Becks-Werbungen nachgespielt. Auch so mit dieser Sail Away, mit der Musik und so. Und dann so dieses von der Klippe springen, so dieses Diving oder auch so dieses Whale-Watching und dann irgendwie so oder den Flaschenöffner ins Wasser und danach tauchen und so. Und es hat so einen Riesenspaß gemacht. Und wir haben es gibt so eine theaterpädagogische Übung, da liest man einen Text und man soll Aggregatzustände aufschreiben. Was für ein Aggregatzustand hat dieses Stück? Und wir kamen auf wässrig gasförmig bei diesem Stück. Also wie so ein Bierdunst. Und dann kam ich auf die Idee, in Sitzsäcken über die Bühne schweben. Und dann haben wir dann so Rollbretter genommen, haben so Sitzsäcke. Und weil diese eine Frau, deren Eltern diesen Getränk hatten, wir dann so Merchandising-Produkte von Becks, aufblasbare Riesenbierflaschen, Luftgitarren, E-Gitarren und sowas. Und die haben wir dann eingebaut. Und dann schwebte dann so eine Bierflasche über allen weg. Und die schwebten dann auf diesen Sitzsäcken so liegend. Und wir mussten dann auch eine Videokamera einsetzen, weil wenn man liegt, dann sieht man nicht so gut. Und dann haben wir die Kamera von oben. Also es gab dann so Draufsichten auch so parallel. Und das war echt eine sehr, sehr coole Aufführung. Hat viel Spaß gemacht. Das haben wir dann hier auch nochmal so zum Festival, als wir unser 30-Jähriges hatten. Nee, unser genau, unsere TPZ-Umbenennungsfest.
Keine Schleichwerbung-Gefahr da?
Nee, wir haben dann noch den Verlag gefragt, ob wir vielleicht bei Becks mal anrufen könnten, ob wir vielleicht irgendwie noch ein paar Bierkästen gesponsert kriegen. Und dann haben die gesagt, ein Verlag, auch wecken Sie mal keine schlafenden Hunde, die Becks wissen ja gar nicht von. Ja. Ist übrigens, Becks ist ja eine schwäbische Firma, das weiß keiner.
Gell? Was?
Ja, ja. In Bremen war ja der Überseehafen, also wo die angesiedelt sind. Und es waren zwei Brüder, die wollten nach Amerika auswandern und wollten dort eine Brauerei gründen. Und der eine hat dann irgendwie Muffensausen gekriegt und ist dann dort geblieben. Und der hat dann dort eine Brauerei gegründet, Beck. Ja.
Und hier gibt es aber keinen Ableger mehr.
Nee.
Dann. Ja. Wir empfehlen trotzdem regionale Biere von hier. Und den Bogen mal wieder zu spannen. Dein nächstes, was machst du heute noch? Wie geht's weiter mit deinem Tag, deiner Arbeit jetzt gerade?
Ja, ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen, auch für meine Schwiegermutter, die ist 89, also Risikopatient und hat die Wunschliste schon abgegeben. Und heute Nachmittag kommt jemand, freue ich mich sehr, mit dem ich für viele Jahre Stage on Screen hier am LTT gemacht habe, mit dem mich immer noch eine gute Freundschaft verbindet, der kommt zu Besuch, da freue ich mich sehr drauf.
Vielen Dank, Volker Schubert vom TPZ, Theaterpädagogikzentrum Baden-Württemberg in Reutlingen. Alles Gute, toi 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 für die weiteren Projekte und für nach Corona.
Vielen Dank.